Es gibt Menschen, bei denen reicht ein Satz und dein Tag ist ruiniert. Kennst du das? Ein Blick, eine Spitzbemerkung, so ein Kommentar, der dich noch Stunden später im Kopf herumspukt, obwohl du längst weißt, das sagt mehr über sie als über mich. Und trotzdem, es ärgert dich, es verletzt dich, es lässt dich nicht los. Und dann kommt dieser Reflex in uns. Wir urteilen. Hart, schnell. Wie kann man nur so sein? Was für ein toxischer Mensch? Hat die eigentlich kein Herz? Aber was, wenn wir falsch liegen? Was, wenn das Verhalten zwar wirklich daneben war, die Intention dahinter aber gar nicht so feindselig? Was, wenn die Person wollte, aber nicht konnte? Genau darum geht's heute. Warum Menschen sich manchmal unmöglich benehmen und warum es unser eigenes Leben leichter macht, wenn wir nicht nur auf das Verhalten, sondern auch auf das Warum dahinter schauen. Ich fange heute an mit einer kleinen Geschichte aus meinem Leben hier zu Hause. In der OGS meiner Jüngsten, bei Liva, arbeitete eine Frau, die, sagen wir mal, nicht für ihre warmherzige Kommunikationsweise bekannt war. Demütigungen, abschätzige Kommentare, kalte Blicke, das war für sie offenbar Alltag. Sätze wie, das schaffst du eh nicht oder ich freue mich schon, wenn du endlich gehst, das war keine Ausnahmen, sondern ihrer Grundstimmung. Und ja, natürlich gab es Beschwerden, viele sogar, und trotzdem blieb sie ein Systemproblem, eins von vielen wahrscheinlich. Aber als Mutter stehst du da und du willst dein Kind schützen, ohne ihm die Realität abnehmen zu müssen. Also habe ich mit Liva gesprochen, ich sagte zu ihr, was ich mir selbst in solchen Situationen auch sage. Liva, du musst nur ein, vielleicht zwei Stunden am Tag mit dieser Frau verbringen. Sie selbst muss 24 Stunden am Tag mit sich sein. Und Liva sah mich an, große Augen, und sagte nur, die arme, arme Frau. Und ich dachte, genau, die arme, arme Frau. Und in dem Moment passierte etwas Magisches. Die Perspektive verschob sich. Nicht schwach, nicht unterlegen, sondern überlegen durchs Verständnis. Und wenn du das gerade hörst, dann spürst du es vielleicht auch, wie sich beim Perspektivwechsel etwas entspannt. Nicht, weil wir das Verhalten gutheißen, sondern weil wir aufhören, es zu personalisieren. Und genau das ist die Kraft von Empathie. Nicht als Ausrede, sondern als innere Aufrichtung. Fangen wir mit der Frage an. Was macht Empathie mit deinem Körper und warum ist es kein Kuschelkurs? Wenn du jetzt denkst, ja, aber das Verhalten war ja trotzdem furchtbar, dann hast du völlig recht. Empathie bedeutet nicht, dass man alles durchgehen lässt. Es heißt auch nicht, ich lasse mich einfach schlecht behandeln und atme mich den ganzen Weg durch. Was es aber bedeutet, und das ist entscheidend, ist, ich nehme es nicht mehr persönlich. Denn genau das ist oft der eigentliche Schmerzpunkt. Nicht nur, dass jemand sich daneben benimmt, sondern dass wir es auf uns beziehen. Dass unser Kopf sofort Geschichten bastelt wie, ich bin denen egal, die meinen das gegen mich, ich werde nicht respektiert und so weiter. Und genau dort beginnt das Problem. Nicht im Verhalten des anderen, sondern in der Bedeutung, die wir ihm geben. Wenn wir in diesem Urteil bleiben, innerlich diskutieren, uns verteidigen, die Szene neu durchspielt, dann passiert in unserem Körper etwas sehr Reales. Unser autonomes Nervensystem schaltet auf Alarm. Wir wechseln von einem Zustand innerer Ruhe und Verbindung in den Kampf- und Fluchtmodus. Adrenalin wird ausgeschüttet, Cortisol steigt, die Muskeln spannen sich an, die Atmung wird flach, unser Körper denkt, Gefahr. Und das, obwohl es vielleicht nur ein abwertender Blick war oder ein schnippischer Satz in einer Teamsitzung, sowas. Aber unser Körper unterscheidet nicht zwischen einem sozialen Nadelstich und einem Raubtier. Er reagiert nicht auf Vernunft, sondern auf Bedrohung. Und genau das hat evolutionär betrachtet vollkommen Sinn gemacht. In der Frühzeit des Menschen bedeutete sozialer Ausschluss oft Lebensgefahr. Wer nicht zur Gruppe gehörte, war allein. Und allein hieß weniger Schutz, weniger Nahrung, weniger Überlebenschancen. Also hat sich unser System so eingestellt, dass sozialer Schmerz, also Ablehnung, Bloßstellung, Missachtung, neurologisch ähnlich verarbeitet wird wie physische Verletzung. In MRT sieht man, dieselben Areale sind sogar aktiv bei Ablehnung und physischem Schmerz. Heute leben wir also mit diesem hochsensiblen Alarmsystem in einer Welt, in der uns niemand mehr aus der Höhle schmeißt, wenn wir uns nicht anpassen. Aber unser inneres System denkt noch in alten Bahnen und schaltet schneller auf Verteidigung, als wir bewusst mitdenken können. Genau deshalb ist Empathie kein, ja, was soll man sagen, kein so spiritueller Luxus, sondern ein neurobiologisches Werkzeug zur Selbstregulation. Sie ist nicht die Einladung, alles schön zu reden, sondern eine Entscheidung. Ich steige nicht ein. Ich lasse mich nicht in den inneren Sturm eines anderen Menschen hineinziehen. Ich schütze mein Nervensystem von einem Stress, der nicht meiner ist. Und wenn ich beginne zu verstehen, nicht zu rechtfertigen, nicht zu verzeihen, sondern einfach nur sehen, dass da vielleicht mehr im Spiel ist, als ich gerade erkennen kann, dann beruhigt sich mein Körper. Ich komme raus aus dem Alarmmodus. Ich werde wieder klar im Kopf. Und das ist eben der Modus, wo wir Grenzen setzen können, ohne hart zu werden. Ich kann sagen, nein, das war nicht okay. Ohne, dass ich innerlich im Überlebenskampf lande und rumschreie und total überreagiere. Also mir ist super wichtig, das klar zu machen, dass Verstehen ist in diesem Sinne kein Nachgeben. Es ist wirklich ein Selbstschutz. Es ist kein Weichwerden, sondern innere Stabilität. Es ist kein Verzicht auf Haltung, sondern eine Haltung, die dich nicht auffrisst. Denn Fakt ist, du kannst die Menschen da draußen nicht kontrollieren. Aber du kannst entscheiden, ob du dich jedes Mal aufs Neue mitreißen lässt oder ob du in dir bleibst. Und das ist nicht nett, das ist klug. Denn so sehr wir uns wünschen, dass andere sich einfach mal zusammenreißen oder Rücksicht nehmen, viele Dinge liegen schlicht nicht in unserer Kontrolle. Und das zu akzeptieren, ist nicht Resignation. Es ist Realismus und letztlich auch Befreiung, glaub mir. Denn je mehr Energie wir aufbringen, um Verhalten im Außen zu verändern, desto mehr geraten wir selbst in Schleudern. Vor allem, wenn sich nichts ändert und wir immer wieder mit dem gleichen Frust, der gleichen Kränkung, der gleichen Dynamik konfrontiert werden. An diesem Punkt kommt eine Idee ins Spiel, die so simpel wie kraftvoll ist. Das ist der sogenannte Kontrollzirkel, beschrieben von Stephen Covey. Das ist eine dieser Konzepte, die man vielleicht einmal hört und dann wirklich nicht mehr aus dem Kopf geht. Covey unterscheidet zwischen drei Bereichen. Es gibt einen Kontrollbereich, dann gibt es einen Einflussbereich und dann gibt es einen Interessenbereich. Und ja, es ist ernüchternd, das Verhalten anderen Menschen, das, was sie sagen oder eben nicht sagen, wie sie dich behandeln oder dich ignorieren, das gehört in den Bereich, den du nicht kontrollieren kannst. So sehr du es dir auch wünschst, so logisch du es findest, so sehr du dich im Recht fühlst. Im Kontrollbereich liegt nur deine Reaktion, deine Haltung, deine Grenzen, dein Umgang damit. Das ist Kontrollbereich. Wenn Menschen dir sehr nahe stehen, sind sie vielleicht im Einflussbereich. Vielleicht. Die meisten Menschen, die uns richtig auf den Wecker gehen, sind weder im Kontrollbereich, auch nicht im Einflussbereich. Die sind im Interessenbereich und da können wir überhaupt nichts machen. Und das ist kein kleiner Trost. Das ist echte Handlungsfreiheit, finde ich. Denn wenn du deinen Blick verschiebst, weg vom warum macht der das, hin zu wie will ich jetzt damit umgehen, verändert sich wirklich alles. Plötzlich musst du dich nicht mehr verteidigen, du musst nicht mehr zurückschießen, du musst nicht mehr innerlich aufrüsten. Du gehst in das, was wir nennen, eine Gestalterrolle rein und entscheidest, wie reagiere ich jetzt? Mit Klarheit, mit Intention und manchmal mit überraschend viel Ruhe. Das heißt nicht, dass dir alles ab jetzt egal wird. Im Gegenteil, das heißt nur, du lässt nicht mehr zu, dass dich jemand aus deiner Mitte holt, nur weil er selbst keine hat. So, das klingt vielleicht logisch, aber warum urteilen wir trotzdem so schnell? Die Antwort liegt ja wieder im Gehirn. Unser Gehirn trifft ganz, ganz schnelle Urteile, weil unser Gehirn liebt Effizienz. Und Effizienz heißt schnelle Erklärung, keine offenen Fragen. Der bekannteste Denkfehler hier ist der fundamentale Attributionsfehler. Der besagt, wenn jemand anders sich daneben benimmt, sagen wir, der ist halt so. Also wir schreiben es der Person zu, die Persönlichkeit. Wenn wir uns daneben benehmen, passiert natürlich nicht oft, aber sollte es passieren, dann sagen wir, ich war überfordert, das bin ich sonst nicht, das war ja, weil ich nicht geschlafen habe, ich hatte es nicht gesehen, es war nicht meine Intention. Zack, zwei Maßstäben, siehst du das? Der eine, wir schreiben den Fehler der anderen, deren Persönlichkeit zu und wir schreiben die Fehler von uns selbst, die Umstände zu. Es war ja, weil. Noch ein Fehler, was dazu kommt, ist, was wir nennen, den Bestätigungsfehler. Weil du einmal beschlossen hast, dass jemand unsympathisch ist, wird dein Gehirn Beweise dafür sammeln und alles andere ausblenden. Und dann kommt noch ein dazu, mein Favorit, das nennt Kahneman, unser Gehirnguru. W-U-S-I-A-T-I. What you see is all there is. Wir urteilen aufgrund dessen, was wir sehen und vergessen völlig, was wir nicht sehen. Aber was würdest du denken über den Vater, der seine Kinder rumschreit, wenn du wüsstest, dass seine Frau letzte Woche an Krebs gestorben ist? Was würdest du denken über die Lehrerin, die nicht fair korrigiert hat und auf keine E-Mails antwortet, wenn du wüsstest, dass sie seit Monaten alleine ihrer dementen Mutter pflegt? Über die OGS-Betreuerin, wenn du wüsstest, dass sie nie gelernt hat, was Zuwendung überhaupt bedeutet? Wir wissen es nicht. Wir wissen es alles nicht. Und wir wissen nie, was Leute durchgemacht haben und warum sie sich so verhalten, wie sie sich nur verhalten. Aber vielleicht reicht schon die Bereitschaft, es in Betracht zu ziehen, damit wir anders hinschauen. Und genau hier wird spannend, finde ich, denn selbst wenn wir uns vornehmen, bei uns zu bleiben, ruhig zu bleiben, nicht ins Urteil zu gehen, tun wir es trotzdem. Immer wieder. Warum? Ja, weil unser Gehirn schnell urteilen will. Es gibt einen Gedanken, den ich mir immer wieder sage, nicht als Entschuldigung für alles, sondern als eine Art inneres Sortieren, wenn mir Verhalten begegnet, das mich irritiert oder verletzt. Jeder Mensch handelt mit dem, was ihm in genau diesem Moment zur Verfügung steht. An Wissen, an Erfahrung, an Selbstreflexion, an innerer Freiheit. Das klingt erstmal sanft, vielleicht zu sanft, aber es heißt nicht, alles ist okay. Es heißt auch nicht, alles darf so bleiben. Es heißt nur, es ist erklärbar. Und das reicht manchmal schon, um einen Schritt aus der inneren Anspannung herauszutreten und in eine Haltung zu kommen, die klarer, ruhiger, durchlässiger ist. Denn ganz ehrlich, niemand oder auf jeden Fall nicht so viele steht morgens auf mit dem festen Plan, heute möglichst viele Menschen zu verletzen. Aber viele stehen auf mit einem Kopf voller Unruhe, einem Körper voller Stress, einem Herzen voller alter Wunden und handeln eben von dort aus. Nicht mit Absicht gegen dich, sondern einfach, weil sie gerade nichts anders können. Und vielleicht hilft dir genau dieser Gedanke in Situationen, in denen du merkst, dass dein inneres Fass kurz vorm Überlaufen ist, nicht um alles schön zu reden, sondern um nicht mit hineingezogen zu werden, um dich nicht von der Unklarheit und Stress anderer aus deiner eigenen Klarheit bringen zu lassen. Denn manchmal reicht ein einziger Satz, um innerlich wieder einen Schritt zurückzutreten und dich zu erinnern, der arme, arme Mensch. Wenn er wollte und konnte, dann würde er. Was du dich also fragen kannst, nächstes Mal, kurz bevor du explodierst, ist, sehe ich nur einen Ausschnitt oder ist das wirklich das Ganze? Nicht alles, was mich trifft, muss unbedingt gegen mich gerichtet sein. Wenn sie wollten und konnten, dann würden sie. Das war's für heute bei Mind Matters. Und denk dran, wir müssen nicht alles entschuldigen, aber wir dürfen wirklich gerne vieles anders sehen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schick sie gerne weiter. Und denk dran, wenn du nächstes Mal einen schwierigen Menschen begegnest, jeder tut das Beste, wozu sie momentan in der Lage sind.